In an ever-changing world, we need to keep track of what will be next. Forward Thinkers is your 48 Forward podcast to discover the future. We are talking to innovative and creative minds from all over the world to learn more about what they are working on and what they think will change the way we work and live within the next decade. Are you ready to join the ride? Welcome to Forward Thinkers.
Danke für die charmante Anmoderation, Daniel. Mal gucken, wie lange wir überziehen, wie lange wir hier den Nachmittag füllen. Aber wir beide kriegen das gut hin und wir gehen auch direkt rein, Herr Gysi. Ich weiß, Sie müssen dann auch heute wieder zurück nach Berlin. Es geht um Sprache, es geht um Populismus, es geht um Demokratie. Wir haben 30 Minuten, um dieses Themenfeld jetzt zu rocken. Ich würde direkt mal reingehen mit der Frage, Sie hatten schon mit Anfeindungen zu kämpfen, da gab es das Internet noch nicht mal. 1997 gab es einen Anschlag auf Ihr PDS-Büro in Berlin-Marzahn, dabei wurde ein Buchhändler schwer verletzt und dennoch ist es Ihnen gelungen, irgendwie bis heute einer der beliebtesten Politiker des Landes zu sein. Was hat Sprache damit zu tun, vor allen Dingen Ihre Sprache, dass Ihnen das gelungen ist, die Menschen zu erreichen?
Also erstens gehört nicht viel dazu, wenn man sich die anderen Politikerinnen und Politiker ansieht, der beliebteste zu werden. Verstehen Sie, es ist alles relativ. Aber zweitens war es natürlich so, dass die Mehrheit der Bevölkerung mich strikt und vollständig ablehnte. Und die, die mich wollten im Osten, die liebten mich wiederum, was auch anstrengend war, weil ich war ja nicht Gott, ihre Wünsche konnte ich nicht erfüllen. Und dann habe ich eine neue Eigenschaft an mir festgestellt, von der ich vorher gar nicht wusste, dass ich sie habe, dass ich doch preußisch stur bin. Ich kann da nicht gehen. Ich habe gesagt, nee, so kann das nicht bleiben. Aber wie macht man das? Es wurden zwei Reden von mir im Bundestag damals ausgestrahlt. Es gab noch nicht Phoenix, nicht NTV, nicht Welt. Und die haben nur die Rede zum Kanzleretat, erste Lesung und zweite Lesung ausgestrahlt. Also eine im September, eine im November, das war's. Damit kannst du das nicht schaffen. Aber ich wurde sehr viel zu Talkshows eingeladen. Und damals habe ich das angenommen. Nicht, dass mir das Spaß macht. Aber da
macht Ihnen keinen Spaß?
Was?
Macht Ihnen keinen Spaß in Talkshows?
Nee, natürlich. Lieber würde ich mit Ihnen ein Glas Wein trinken gehen. Weil ich habe dann auch immer den Eindruck, ich komme zu kurz zu Wort. Die anderen finden, ich komme zu lang zu Wort. Dann kann ich nicht auf alle Gegenargumente eingehen. Dann kriege ich böse E-Mails, warum ich dazu nichts gesagt habe und dazu nichts gesagt habe. Aber ich bestimme ja nicht die Redezeiten. Nein, das Problem ist folgendes, dass ich dadurch dann so Schritt für Schritt Akzeptanz gewinnen konnte. In meiner ersten Talkshow mit Inge Meisel sagte sie, was Sie da versuchen, im Osten ist dasselbe, als ob jemand nach 45 versucht hätte, die NSDAP fortzusetzen. So war meine Begrüßung. Und alles Gute, als ich vorgestellt wurde. Und das hat sich dann im Laufe der Zeit geändert und dann, natürlich hatte das auch was mit der Sprache zu tun und zwar, weil ich verständlich spreche. Viele Politikerinnen und Politiker sprechen überhaupt nicht verständlich, das interessiert die auch gar nicht. Und ich habe das als Anwalt gelernt, denn ich hatte zwar auch Professoren, aber ich hatte auch debile Mandanten und denen muss man erstmal übersetzen, was in den Schriftsätzen drinsteht, was damit gemeint ist. Und da habe ich das gelernt, da erzähle ich Ihnen zwei schöne Beispiele, ein Beispiel aus der DDR. Da kam eine Rentnerin, die so in Mülltonnen immer so Flaschen suchte und so, weil es gab bei uns Sekundärrohstoffverfassungsstellen, da konntest du Kleidung, Metall, Knochen, Glas, Papier, alles abgeben. Hast auch ein Entgelt für bekommen. Und das machte die eben. Und dabei fand sie einen toten Säugling. Darum ging das Verfahren. Aber der Vorsitzende sagte dann zu ihr, die kam nur als Zeugin, der Laden, die feinste Kleidung, die sie überhaupt je hatte. Und dann sagte er, sie nutzen noch ihre Freizeit, um Sekundärrohstoffe für die Volkswirtschaft zu sammeln. Nee, sagte ich, sowas mache ich nicht. Die sagt auch nicht, ich verstehe es nicht, sondern sie sagt sofort nein. Und dann brachte er noch zweimal, da sage ich, darf ich es mal versuchen? Sagt der Vorsitzende, bitte, sage ich, sammeln Sie so Flaschen, um was zur Rente dazu zu verdienen? Ja, das mache ich, sagte sie. Das ist völlig klar. Und das zweite war am besten auch ein Mordverfahren. Ich habe die Geschädigten vertreten und da kam der Kumpel von dem Angeklagten. Und die Staatsanwältin sagte zu ihm, haben Sie am Abend vorher mit dem Angeklagten Alkohol getrunken? Nee, sagte er. Was, Sie haben keinen Alkohol getrunken? Nicht. Das, Frau Staatsanwältin, darf ich mal? Sagt sie, bitte. Sagen, wie viel Bier haben Sie denn getrunken? Also 8 Flaschen. Wie viel Schnaps haben Sie denn getrunken? Der konnte mit dem Begriff Alkohol nichts anfangen. Das war ihm eine unheimliche, und darauf kommen Sie immer nicht. Und ich versuche immer so zu sprechen, dass also, sagen wir mal, 95%, die zuhörten, doch verstünden, was ich sage. Und das, glaube ich, hat dann so schrittweise zu der Akzeptanz geführt. Letzter Hinweis, als ich das erste Mal Oscar Lafontaine begegnete, sagte er mir, er hätte große Schwierigkeiten mit seiner Mutter und seiner Schwiegermutter. Das war noch die Mutter von Frau Müller, nicht von Frau Wagenknecht, war eine andere Zeit. Und da sage ich, ja, warum? Ja, weil immer, wenn sie im Fernsehen auftreten, stehen die an ihrer Seite und ich versuche ihnen das immer auszureden. Da war noch SPD-Vorsitzender. Da sage ich, ja, wieso stehen die dann, die beiden älteren Damen, an meiner Seite? Ja, das ist immer so, sie sitzen da und dann sie wieder hacken alle auf dem Kleinen rum. Das habe ich festgestellt, selbst so kann man Punkte machen. Ja, und so ist es dann gekommen, dass mich heute eine Mehrheit akzeptiert. In Bayern war es am schwersten, da ging es auch nicht ohne Alkohol. Aber das erzähle ich nur, wenn sie mich ausdrücklich danach fragen.
So, das war die Antwort auf die erste Frage. Wir machen mal ein bisschen weiter.
Na, Politiker sprechen doch weiß, deshalb also, so viel, damit sie nicht so viel Fragen kriegen. Das ist doch ganz einfach.
Ihnen eilt ja auch der Ruf voraus, dass sie rhetorisch gewandt sind. Deswegen, ich habe mich darauf eingestellt und Daniel stellt sich darauf ein, dass es vielleicht ein bisschen länger dauern könnte, aber wir haben alle genug Zeit mitgebracht, damit wir ihnen zuhören können. Jetzt haben wir gerade schon gemerkt sozusagen, und ich bin auch mit dem Verständnis aufgewachsen, Sprache ist ein Stilmittel, was dir auch dazu verhilft, ernst genommen zu werden. Zumindest ist das das Verständnis, mit dem ich früher aufgewachsen bin. Man liest viel, man versucht sich eloquent, rhetorisch gewandt auszudrücken. Jetzt leben wir aber in Zeiten mit einem US-Präsidenten, der spricht und schreibt wie ein 5-jähriges Kind. Und wir haben einen Bundeskanzler, der sich, sage ich mal, jede Woche mindestens einen rhetorischen Fauxpas erlaubt. Ist es denn jetzt so, das gilt, wer am besten pöbelt, wird am ehesten gehört und alles andere schmeißen wir hinten über?
Nein, der Merz hat folgendes Problem. Er ist als Vorsitzender der Fraktion CDU-CSU vor vielen Jahren von einer Frau, dann noch aus dem Osten, die noch mehrere Jahre in der FDJ, der Freien Deutschen Jugend, der DDR aktiv war, neben seinen Stuhl gesetzt worden. Das verkraftet er nicht.
Bis heute nicht?
Bis heute nicht.
Okay.
Und der Punkt ist, jetzt hat er es geschafft, Kanzler zu werden und er hat psychologisch eine Aufgabe, aber das wird ihm kaum jemand sagen, außer mir vielleicht. Die Aufgabe besteht darin, das völlig zu vergessen und zu begreifen, dass ab jetzt der Kanzler der gesamten Bevölkerung der Bundesrepublik Deutschland ist. Wenn du dich aber davon treiben lässt und sagst, jetzt muss ich noch länger Kanzler sein, als sie es gewesen ist, also wenn das deinen ganzen Ehrgeiz bestimmt, dann geht das Ganze schief. Und außerdem gibt es das berühmte Peter-Prinzip in der Psychologie. Jeder Mann strebt den Job an, den er nicht kann.
War das bei Ihnen auch so?
Das wäre so, wenn ich jetzt versuchte, Generalsekretär der UNO zu werden.
Okay.
Mit meinem grottenschlechten Englisch. Ja, das schon damit war ich überfordert. Aber ich kenne das wirklich. Ich nenne jetzt keine Beispiele. Leute, die waren auf Landesebene richtig gut, aber sie mussten unbedingt in die Bundesebene und haben völlig unterschätzt, dass eine ganz andere Aufgabenstellung ist. Wenn du plötzlich für Außenpolitik zuständig bist, das ist eben was völlig anderes, als wenn du nur innenpolitisch als Oppositionspolitiker rummoserst. Ne? Das sind zwei verschiedene Dinge. Und das zu begreifen, ist nicht so leicht. Und Trump ist so, Trump braucht natürlich eine psychologische Betreuung. Ich kann Ihnen sagen, was sein Problem ist. Sein Problem ist, dass er so wahnsinnig selbstverliebt ist, wobei mich das erstaunt, wenn er sich mal in den Spiegel ansieht, also wie er darauf kommt, sich so in sich selbst zu verlieben. Aber das hat er gemacht, dass er über diese Ich-Präsenz überhaupt nicht hinauskommt. Und das Zweite ist, dass er bei den Frauen nicht so erfolgreich war, wie er sich ausgerechnet hat, dass er hätte erfolgreich sein müssen. Und darunter leidet er. Da kann ihm auch kein Psychologe helfen, nur eine Psychologin, die sehr gut ist, kann ihm darüber hinweghelfen. Aber jetzt kommen wir zum Ernst der Sache. Der Ernst besteht in den Eliten, die ihn unterstützen. Und die fürchten, dass China Weltwirtschaftsmacht Nummer 1 werden könnte. Das wollen sie auf jeden Fall verhindern. Dann würde die Leitwährung aus China kommen, die würden viele Weichen in der Weltwirtschaft stellen. Dafür habe ich ja Verständnis, dass sie das verhindern haben. Ah, jetzt kommt ihre zweite Überlegung. Die lautet, China ist schneller und effizienter, weil es über eine autoritäre Struktur verfügt. der Xi muss weder ein Gericht fürchten noch ein Parlament. Aber der Trump in seiner ersten Legislaturperiode hatte nur Ärger mit dem Kongress und den Gerichten. Und deshalb bekämpfen sie beides. Sie wollen diese Demokratie überwinden, verkaufen das als Freiheit, weil sie sagen, die Leute werden ja nicht mehr vom Parlament belästigt und auch nicht so sehr von den Gerichten belästigt. Und jetzt entsteht folgendes Problem für Deutschland, auch für Frankreich und für Großbritannien. Trump versucht, vor allen Dingen sein Stellvertreter Vance, versucht uns davon zu überzeugen, dass wir auch eine autoritäre Struktur benötigen, weil anders geht's gar nicht. Und die AfD will dasselbe von innen. Und die Kräfte dazwischen, die Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit verteidigen wollen, sind nicht in der Lage, sich zu organisieren.
Und wenn Sie jetzt als Alterspräsident im Bundestag mit sowas wie Aussagen von unserem Kanzler Kleine Paschas oder auch Aussagen vom Ministerpräsidenten Bayerns, Herrn Söder, der gerade gesagt hat, ohne Auto, Maschinenbau und Chemie ist Deutschland eine Dame ohne Unterleib, und als Mann, der offensichtlich der Sprache sehr mächtig ist, was denken Sie da? Finden Sie das demokratiegefährdend, wie sich diese Männer verhalten?
Ja, natürlich. Es ist schon deshalb demokratiegefährdend, weil sie sich gar nicht überlegen, wie wir sie retten können. Wie können wir sie denn retten? Auch den Rechtsstaat. Durch zwei Sachen. Wir müssen beides attraktiver machen. Denn wissen Sie, was Demokratie und Rechtsstaat wirklich bedeuten, merken wir erst, wenn sie weg sind. Aber dann ist es zu spät. Das ist dann nicht reparabel. Ergo müssen wir uns vorher organisieren. Und dazu müssen wir versuchen, beides attraktiver zu machen. Wie geht das? Der Rechtsstaat. Die Justiz vergibt gerne Fristen. Also ich kriege dann immer Schreiben vom Gericht, dass ich innerhalb von 2 Wochen Stellung zu nehmen habe. Und wenn du einen Tag später Stellung nimmst, gilt dein Argument nicht mehr. Ist dann unzulässig. Ich meine nicht nur die Rechtsmittel, sondern immer werden Fristen vergeben. Und dann nimmst du fristgemäß Stellung und dann liegt die Akte 8 Monate rum, bevor der Richter sie wieder anpasst. Das heißt, die Justiz setzt Fristen, hat aber keine. Die einzige Frist, die vom Bundesverfassungsgericht durchgesetzt wurde, ist nach einem halben Jahr Urhaft, muss das Oberlandesgericht prüfen, ob eine weitere Urhaft zwingend nötig ist oder nicht. Und das muss man ändern. Ich finde, wenn eine Bürgerin oder ein Unternehmen oder wer auch immer klagt, in der Regel muss nach einem Jahr klar sein, hat er nur recht oder hat er nicht recht. Bei schwierigen Fällen 1,5, bei ganz schwierigen Fällen 2 Jahre. Aber 10 Jahre, 12 Jahre. Claudia Pechstein hat auf die Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts 6 oder 7 Jahre gewartet, ja, um ihr zu sagen, dass sie verfassungswidrig behandelt wurde. Wenn das stimmt, muss man das doch schneller feststellen. Sonst hält doch die verfassungswidrige Behandlung viel länger an. Und da haben die eben keine Fristen, und das würde ich ändern, um den Rechtsstaat attraktiver zu machen. Bei der Demokratie ist es schwieriger. Bei der Demokratie würde ich 3 Sachen ändern. Das erste ist, Sie bekommen bei der Bundestagswahl 1 Wahlzettel. Da steht links die Erststimme, rechts die Zweitstimme. Und natürlich denken viele in Bayern, wenn sie die CSU wählen wollen, müssen sie auch den Kandidaten der CSU wählen. Das können sie natürlich, aber das müssen sie nicht. Ein CDU-Abgeordneter hat sich bei mir beschwert, dass sein bester Freund bei der Wahl 21 mit Laschet an der Spitze ihm die Stimme nicht gegeben hat. Und der wählt seit 30 Jahren. Und er sagte, wieso hast du mir denn nicht die Stimme gegeben? Also er hat da direkt kandidiert. Da sagte er, naja, ich wollte den Laschet nicht. Na schön, dann hättest du nicht die Liste der CDU angekreuzt, sondern eine andere Liste, aber mir dann. Wieso kann man das unterschiedlich machen? Das weiß der nach 30 Jahren. Ich habe mit der Bundeswahlleiterin gesprochen, die hat gesagt, ja, viele wissen das nicht. Also mein Vorschlag, ganz einfach. Durchschneiden den Zettel. Sie kriegen 1 Zettel für die Erststimme, 1 Zettel für die Zweitstimme. Da kommt man schneller drauf, dass man das auch unterschiedlich vergeben. Der zweite, was ich machen würde, Sie bekommen für die Liste, die Sie ankreuzen, sagen wir mal die CSU, 3 Stimmen auf der Liste. Das heißt, die Reihenfolge, die der Landesparteitag beschlossen hat oder bei der CSU der Parteitag beschlossen hat, bringen sie durcheinander, weil der von Platz 1 gefällt ihnen gar nicht, wir finden die von Platz 10 viel besser etc. Und das ist deshalb wichtig, weil in allen Parteien, von der CSU bis einschließlich der Linken, brauchst du die Parteitage gar nicht. Es finden vorher Kungelrunden statt. Da sagen die, wenn ihr die von uns wählt, dann wählen wir den von euch. Das ist alles ausgehandelt. Du könntest den Parteitag eigentlich ausfallen lassen, weil die sich dann bei der Geheimwahl genau daran halten, und zwar an allen Parteien, meine genauso wie alle anderen. Und das kotzt mich an. Und ich möchte, dass sie das wenigstens durcheinander bringen können. Und dann gibt es einen weiteren Vorteil. Ein Abgeordneter, der wieder kandidieren will, muss seiner Partei so nah bleiben, dass er überhaupt auf die Liste kommt. Kommt er nicht auf die Liste oder wird er nicht als Direktkandidat aufgestellt, ist er chancenlos. Also er muss der Partei nah sein. Aber er muss der Bevölkerung genauso nah sein, damit er angekreuzt wird auf der Liste. Das heißt, die Fraktionssitzung verlaufen ganz anders. Dann sagt er, nee, wenn ich dem Gesetz zustimme, und dann gibt es so einen Jungen in unseren Reihen, der sagt, er hätte dem nie zugestimmt, dann kriegt er viel eher von den Bürgern die Stimme als ich. Also du hast plötzlich ganz andere Auseinandersetzungen. So, und dann das Dritte, was man machen kann, oder das Vierte, was auch wichtig ist, wir müssen jeder Partei, die im Bundestag vertreten ist, erlauben, eine Frage an die Bürgerinnen und Bürger zu stellen, die mit Ja oder Nein zu beantworten ist, mit drei Einschränkungen. So wie es die Mehrheit entscheidet ist, gilt es, egal welche Koalition gebildet wird, egal wer Kanzlerin oder Kanzler wird, aber es gilt nur eine Legislaturperiode lang. Die Meinung des Volkes kann sich ändern, also nur eine Legislaturperiode lang. Die zweite Einschränkung ist, die Frage muss zum Bundesverfassungsgericht gehen und das muss entgegen seiner Natur innerhalb von 6 Wochen entscheiden. Das musst du im Gesetz regeln, sonst kriegst du das nicht hin. Dass sowohl die Antwort Ja als auch die Antwort Nein grundgesetzgemäß ist. Damit ist zum Beispiel die Frage nach der Wiedereinführung der Todesstrafe ausgeschlossen, weil die ausgeschlossen ist im Grundgesetz und dann wäre die Antwort Ja immer grundgesetzwidrig. Dann gibt es wegen der Linken, muss es noch eine Einschränkung geben. Und zwar über den finanziellen Rahmen. Weil uns traue ich glatt eine Frage zu, die 3 Bundeshaushalte kostete. Das kannst du natürlich auch nicht machen. Da musst du sagen, also höchstens 2% des Bundeshaushalts. Da gibt es eine unabhängige Finanzkommission, die das bewertet etc. Wenn du die Einschränkung einhältst, sehen Sie, dann gehen die Leute zur Wahl, um in der Sache zu entscheiden, 5 Fragen zu entscheiden. Na, dann wählen sie auch noch eine Kandidatin oder einen Kandidaten und auch die Liste einer Partei. Und wenn wir das attraktiver machen, lassen sie es sich schwerer wegnehmen. Wenn das so abstrakt bleibt wie gegenwärtig, Sie dürfen nicht vergessen, der Anteil der Bevölkerung, der der etablierten Politik misstraut, liegt inzwischen bei 45%.
Ich gehe noch mal kurz zurück auf die Sprache, denn all diese Änderungen kann man ja auch nur vermitteln, sozusagen, wenn man Zugang zu den Menschen findet. Deswegen auch noch mal kurz zurück zum Unterleib der Frau, zu den Paschas, zum Stadtbild meinetwegen. Sind das alles kurzfristig gedachte populistische Stilmittel, die genutzt werden, um mit Sprache Wählende zu erreichen, in der Hoffnung, dass man dann bei der nächsten Landtagswahl, bei der nächsten Bundestagswahl mehr Stimmen kriegt? Oder sind das schon, ich sag mal, Machtstrukturen, die da angestrebt werden, die einen autoritären Charakter nach sich ziehen? Was ist das? Was soll das?
Beides. Aber Sie müssen Folgendes wissen, in der Demokratie geht es leider nicht um Wahrheiten, sondern um Mehrheiten. Und das hat Konsequenzen. Wenn die Bundesregierung heute eine Entscheidung trifft, der 2. Tagesordnungspunkt lautet, wie verkaufen wir es an die Bevölkerung? Und dann überlegen Sie sich, ob Ihr wahrer politischer Beweggrund für die Entscheidung bei der Mehrheit ankommt. Wenn Sie meinen Ja, dann nennen Sie ihn. Wenn Sie meinen Nein, dann nennen Sie ihn nicht. Dann denken Sie sich was anderes auf. Und dafür hat die Bevölkerung zunehmend einen Instinkt. Und dann setzen sie Vokabeln, immer in der Hoffnung, damit eine Mehrheit zu erreichen. Also wenn er vom Stadtbild spricht, geht er eben davon aus, dass die Mehrheit der Bevölkerung inzwischen sozusagen so eine Art Antimigrationshaltung hat. Und die kann er damit erreichen. Und wenn man das mit dem Unterleib macht, dann versucht man natürlich auch mal auf eine blöde Art witzig zu sein oder sagen wir mal die Art der Auseinandersetzung. Das sind Politikerinnen
und Politiker. Auf eine frauenfeindliche, sexistische Art, ja.
Ja, natürlich. Aber er geht eben davon aus, dass den Männern das gefällt und ein Teil der Freien auch.
Okay.
Es gibt ja gegen die Emanzipationsbewegung der Frauen gab es auch immer starke Frauenverbände. Mhm. Das darf man alles nicht unterschätzen. Also das alles spielt dabei eine Rolle. Und so hoffen sie, immer Mehrheiten zu erreichen. Ich mache das ehrlich gesagt nicht, weil ich erstens ja noch nie eine Mehrheit vertreten habe als Politiker, sondern ich sage einfach immer, was ich denke. Deshalb kann ich schneller antworten als die anderen. Die anderen müssen überlegen, was hat meine Partei dazu beschlossen, wie weit darf ich davon abweichen, wie weit nicht. Solche Überlegungen kenne ich gar nicht. Das zeigt allerdings auch, dass ich rotzfrech bin. Selbst wenn meine Partei das anders entschieden hat, sage ich trotzdem so, wie ich es denke. Punkt.
Sie haben gerade gesagt, ich mache das übrigens nicht. Ich habe mal was mitgebracht. Ich hoffe, dass das audiotechnisch funktioniert und ich nicht den Saal sprenge.
Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen. Sie sollen mal ihre Arbeit machen und die Verfassung schützen.
Ja, das ist wirklich ein Ding. Ja.
Kennen Sie den?
Na klar kenne ich den.
DJ Gysi.
Ich war in... Also die Rede ist ewig her. Dann ging es um den Verfassungsschutz in Thüringen,
ja,
der so nah bei der NSU war. Und der damalige Verfassungsschutz lebt jetzt in Österreich, schreibt nur noch in rechtsextremen Zeitungen. Ja? Und da habe ich in der Rede und dann haben gesagt, der Verfassungsschutz soll endlich mal seine Aufgabe erfüllen, nämlich die Verfassung schützen. So. Und das haben die jungen Leute wieder genommen, jetzt im Wahlkampf, also Jahre später, 2025, und haben das mit Musik untermauert, die sie da gehört haben. Und ich war mit Bodo Ramelow und Dietmar Bartsch in Leipzig. Der Saal drin war voll, draußen standen auch noch 500 Leute. Da sind wir auf den Balkon gegangen und haben mit Lautsprechern zu denen gesprochen. Und plötzlich kam Friday for Future, ein ganzer Demonstrationszug an. Und meine Stimme schallte mir immer entgegen. Und zwar exakt das, was sie gerade gespielt hat. Das ist schon witzig, wenn du auf dem Balkon stehst und von einer so einer Demo kommt deine Stimme dir entgegen. Aber das sind eben die neuen medialen Formen und wir Alten müssen das einfach respektieren, dass die Jugend damit so umgeht, wie sie damit umgeht.
Und die Linke geht ja ganz gut damit um. Ich meine, sie haben auf TikTok gezeigt und sie an vorderster Front mit den anderen beiden Silberlocken.
Also passen Sie mal auf, ja. Waren bei den Social Medien hinterher. Die ganz vorne war immer die AfD.
Ich weiß.
Und ich habe zu diesem Wahlkampf gesagt, wenn wir die jungen Leute erreichen wollen, müssen wir auf die sozialen Medien gehen, anders geht es gar nicht. Und das haben sie dann auch gemacht. Und was TikTok betrifft, das kann ich leider nicht empfangen, deshalb habe ich mich dort nie gesehen. Aber junge Leute haben immer gesagt, mach mal so. Ich habe immer alles artig gemacht, was sie gesagt haben. Und dann habe ich meine beiden Enkel gefragt. Habe ich gesagt, habt ihr auch TikTok? Ja. Habt ihr mich da auch gesehen? Ja. Und wie war's? Cool. Naja, habe ich mir gedacht, dann muss es ja in Ordnung gewesen sein, ja.
Und ist das jetzt aber ein populistisches Stilmittel, dessen sich die Linke bedient, wenn jetzt DJ Gysi kommt und Snippets aus ihren Reden schneidet und damit Techno-Songs macht?
Na gut, es gibt immer Dinge, wo man auf Unterlassung klagen muss, weil das Gegenteil von dem herauskommt, was man meint. Ansonsten können sie damit machen, was sie wollen. Der Punkt ist nur, wenn du nicht diese Mittel benutzt, wenn du nur in Zeitungen Annoncen machst oder weiß ich was, erreichst du überhaupt keinen jungen Menschen oder so gut wie keinen jungen Menschen. Und das geht nicht. Du kannst für die Alten kannst du noch was in die Zeitung kleben etc. Aber du musst immer mitgehen mit der neuen Generation. Sehen Sie mal, diese neue Generation, die jetzt ja auch, die hat ja an einem Punkt recht. Sie muss doch bei uns Alten an die Türen klopfen und sagen, macht nicht Politik für euch, sondern für uns und das heißt für die Zukunft. Denn sehen Sie mal, die bevorstehende Wetterkatastrophe halte ich ja noch aus. Ich bin 77, verstehen Sie, man kann sich ausrechnen, wann ich sterbe. Aber wenn ich jetzt 18, 19, 20 bin, habe ich noch so viel Jahrzehnte Leben vor mir, dass wir ergo Politik, was die ökologische Nachhaltigkeit betrifft, immer in sozialer Verantwortung, für diese Generation machen müssen, nicht für uns.
Also erstmal, ich hoffe, Sie bleiben uns noch lange erhalten und niemand rechnet heute aus, wann es zu Ende geht.
Ja, mein Vater wurde 87, meine Mutter 95. Das müssen wir mal nachdenken.
Mal gucken.
Aber ich gucke sehr nach meinem Vater.
Sie haben es gerade schon erwähnt, TikTok-Snippets, dann Sie zusammen mit Bodo Ramelow, Dietmar Bartsch als die Silberlocken, Heidi Reichenegg mit ihrer Rede, die auch auf TikTok total viral gegangen ist, hat dazu geführt, und das haben Sie auch im Vorfeld gesagt, dass Sie das nochmal als Aufgabe sehen, sozusagen Ihre Partei erfolgreich durch die Bundestagswahl zu bringen. Das hat erfolgreich geklappt, das haben wir alle mitbekommen. Und gleichzeitig waren Sie auf Social Media so präsent wie sonst nur die AfD als Partei. Hat jetzt die Linke also moderne Kommunikation verstanden?
Ja, nicht nur das. Wir haben ganz viele junge Mitglieder, die kennen das gar nicht anders.
Mhm.
Ich habe es ja gesagt, wissen Sie, wie viele ehemalige SED-Mitglieder wir in unserer Fraktion haben? 3. Bartsch, Görke und Icke. Und da habe ich dem Tagesspiegel gesagt, wir sind jetzt so selten geworden in meiner Partei, dass wir unter Artenschutz stehen. Das war natürlich dann deren Überschrift mit dem Artenschutz. Und das heißt, es ist überhaupt nicht mehr die PDS, die ich mal geleitet habe. Das ist eine völlig andere Partei geworden. Mhm. Wir haben jetzt mehr Mitglieder in den alten Bundesländern als in den neuen. Früher war es immer umgekehrt. Mhm. Und wir haben die junge Generation. Und wissen Sie, es gab eine E-Mail, das muss ich Ihnen erzählen, die hat mir wirklich Spaß gemacht im Wahlkampf. Da schrieb mir eine Frau aus Koblenz und schrieb, sehr geehrter Gysi, mein Sohn, Klammer auf 14 Jahre alt, Klammer zu, war bei ihrer Wahlkampfveranstaltung. Und der kam nach Hause ganz aufgeregt und hat mich und meinen Mann unter Druck gesetzt, dass wir unbedingt die Linke wählen müssen. Nur haben wir noch nie in unserem Leben die Linke gewählt und hatten auch noch keine Sekunde daran gedacht, sie zu wählen. Und deshalb haben wir eine halbe Stunde Widerstand geleistet und dann aufgegeben. Und zwar, weil er ein Argument von mir verkürzt wiedergegeben hat. Ich habe gesagt auf der Bundespressekonferenz, wenn es die Linken im Bundestag nicht gibt, gibt es dort keine linken Argumente. Egal, ob man sie teilt oder nicht. Wir haben dann nur noch die Diskussion der Mitte mit rechts außen. Und das schränkt die ganze Debatte ein. Und wenn es keine linken Argumente im Bundestag gibt, dann gibt es sie auch nicht in den Medien über kurz oder lang und dann auch nicht in der Gesellschaft. Das heißt, auch in der Gesellschaft wäre die Diskussion viel beschränkter. Und er hat zu seiner Mutter gesagt, wenn es die Linken im Bundestag nicht gibt, gibt es da keine linken Argumente und auch nicht in der Gesellschaft. Das können wir uns nicht leisten. Ihr müsst sie nicht teilen, aber das können wir uns nicht leisten. So. Und dann hat sie geschrieben, nach einer halben Stunde haben wir aufgegeben, haben ihm jetzt versprochen, dann machen wir das auch beide, die Linke zu wählen. Aber ob wir das in 4 Jahren wieder tun, da mache ich mal noch ein großes Fragezeichen. Mhm. Hat sie mir geschrieben, den fand ich ganz nett, die E-Mail. Es macht auch Sinn, 14-Jährige zu überzeugen. Hm? Habe ich festgestellt. Und meine zweite Lieblings-E-Mail, die ist schon Jahre her, die hing mit meiner Autobiografie zusammen. Da schrieb mir ein Mann, sehr geehrter Gysi, zu Weihnachten bekam ich von meiner Tochter ein eingewickeltes Weihnachtsgeschenk. Und wie ich meine Tochter kenne, wusste ich, dass ich mich über das Geschenk ärgere. Deshalb habe ich es gar nicht ausgepackt. Dann hat meine Frau 3 Tage auf mich eingeredet, dass ich es doch wenigstens mal auswickeln könnte. Mhm. Na, dann habe ich es ausgewickelt und ich hatte recht. Es war ihre Autobiografie. Und wenn es einen Politiker gab, den ich nicht ausstehen konnte, dann waren sie das. Also flog das Buch gleich wieder in eine Ecke. Wieder hat meine Frau 3 Tage auf mich eingeredet, dass ich doch mal anfangen könnte, es zu lesen. Und dann habe ich angefangen und konnte nicht mehr aufhören. Plötzlich habe ich alles verstanden, was sie wann, warum gemacht haben, weil ich natürlich ganz anders herangegangen bin als sie. Aber das habe ich begriffen, deshalb schätze ich sie jetzt und wollte mich bei ihnen dafür bedanken, dass sie mein Verhältnis zu meiner Tochter verbessert haben. Na, immerhin. Es ist doch eine Leistung.
Sie haben es gerade schon angesprochen, durch die sozialen Medien, auch durch Ihre Silberlocken-Aktion ist es Ihnen gelungen, junge Wählende zu überzeugen, aber auch ein urbaneres, ein westdeutscheres Publikum mit dran zu holen und zu sagen, okay, wir stehen jetzt für die Linke. Sie haben eine Anekdote gerade erzählt. Eine Kernwählerschaft, die aber lange Ihre Kernwählerschaft war, sind Ostdeutsche. Und jetzt ist es selten, dass sich 2 Ossis in München auf der Bühne treffen im Jahr von 35 Jahren Wiedervereinigung, wo ganz offensichtlich viel strukturelle Ungleichheit noch besteht. Das Westvermögen in deutschen Haushalten ist doppelt so hoch wie in ostdeutschen Haushalten. 824 Euro brutto im Durchschnitt verdient der Ossi weniger und 98% der Erbschaftssteuer werden im Westen abgerufen, 2% im Osten, a.k.a. Ossis vererben eigentlich nichts. Von den Eliten fange ich gerade mal nicht an. Sie kennen das auch alles. Jetzt haben wir nächstes Jahr 2 Landtagswahlen. Mecklenburg-Vorpommern ist die Linke mit in der Regierung und in Sachsen-Anhalt. Und ich frage mich, welche Verantwortung hat denn die Linke, vor allen Dingen im Hinblick auf die Landtagswahlen im kommenden Jahr, Ostdeutschen noch mitzunehmen? Weil ich empfinde das als zentrales Element. Und es wird ja auch immer häufig besprochen, gerade Nachwahlen sozusagen, alle Ossis sind rechtsextrem, alle Ossis wählen AfD. Stimmt nicht, wissen wir beide, wissen ein paar andere hier vielleicht im Publikum auch. Aber wie erreicht man denn die, die viel Linke gewählt haben, wenn man weiß, die Silberlocken, die sind gar nicht mehr so lange da und die, die danach kommen, haben das jetzt nicht unbedingt ganz oben auf der Agenda, Ostdeutschland sozusagen in den Fokus zu nehmen?
Ja, man muss ja wissen, dass nach 1990 die Jugend weggegangen ist aus dem Osten. Das führt ja schon mal zu einer ganz anderen Altersstruktur. Und zwar sind sie weggegangen, um eine Lehre zu bekommen, also einen Beruf zu erlernen oder einen Job zu bekommen. Das darf man nicht vergessen. Das Zweite ist, es ist ein großer Fehler begangen worden bei der Herstellung der Einheit. Und der Fehler bestand darin, dass man zwar den Osten wieder aufgebaut hat, also natürlich hat der Osten an Freiheit, an Demokratie, an Rechtsstaatlichkeit gewonnen. Wir haben eine Währung, die man weltweit einsetzen kann, konntest du ja bei der Mark der DDR völlig vergessen. Das ist alles wahr. Sie haben die Stadtzentren, die Wohnungen, die Schlösser, die Burgen, alles restauriert etc. Das muss man alles sehen, das ist alles wahr. Aber der große Fehler bestand darin, dass man die DDR auf SED statt Sicherheit und Mauertote reduziert hat. Das gab es, das soll auch aufgearbeitet werden. Aber für das Leben in der DDR haben sie sich nicht interessiert. Und deshalb haben sie nur übernommen das Ampelmännchen, das Sandmännchen und den grünen Abbiegepfeil. Der grüne Abbiegepfeil wird teils wieder abgeschafft im Westen, weil es zu kompliziert ist zu begreifen, dass man links abbiegen darf, trotzdem auf Fahrräder und Fußgänger zu achten hat. Also entweder man darf, der Osten hat sich daran gewöhnt, dann freut sich immer der Osten, wenn ich das sage, ja. Aber in Wirklichkeit ging es um was anderes. Wir waren bei der Gleichstellung der Geschlechter noch lange nicht am Ziel, aber deutlich weiter als die Bundesrepublik. Wir hatten, wie jetzt die Wissenschaft feststellt, abgesehen von einer Ausnahme, sehr gute Kindereinrichtungen. Sodass eben eine alleinerziehende Mutter mit 3 Kindern, wenn sie wollte, voll berufstätig sein konnte, kannst du heute völlig vergessen. Dann gab es eben diese Sekundärrohstofferfassungsstellen. Das heißt, wir waren schon eine Behaltegesellschaft, keine Wegwerfgesellschaft. Zwar nicht aus ökologischen, sondern aus ökonomischen Gründen, aber ist egal, wir waren es. So, die Polykliniken waren mal eine Ausnahme in der DDR, die waren effizient, sonst war die DDR nie effizient, aber die war es mal. Also lauter solche Sachen. Wenn man 3, 4 solche Sachen übernommen hätte, hätten die Ostdeutschen gesagt, wir haben zwar im falschen System gelebt, aber 3, 4 Sachen sind so gut, dass sie jetzt in ganz Deutschland gelten. Und man hätte auch in München und in Passau mitbekommen, dass durch das Hinzukommen des Ostens sich in 3 oder 4 Punkten die Lebensqualität erhöht. Ein solches Erlebnis gab es im Westen nicht. Ich sage denen immer, guck mal, wenn ich in Passau aufgewachsen wäre, würde ich nur denken, ihr seid teuer, nörgelt rum und wählt komisch. Weil ich bestimmt das gar nicht nachvollziehen kann. Und das war der Fehler. Und jetzt müsste mal eine Regierung sagen, dass das falsch war.
Ja.
Dass man das hätte anders machen müssen. Das gäbe dann so einen Schub bei der Herstellung der inneren Einheit. Und die AfD war, wir haben einen Fehler gemacht. Und die anderen Parteien denken ja nie darüber nach, was sie falsch gemacht haben, sondern sie klauen immer einen Punkt von der AfD und denken dann, die AfD-Wählerinnen und Wähler wandern zu ihnen. Aber das kannst du vergessen. Die wandern nicht. Die sagen, da hatte doch die AfD recht. Da kann ich sie doch weiterhin wählen. Das ist ja das Original. Ich muss ja jetzt nicht in Abklatsch wählen. Söder hat es versucht. Nicht bei der letzten, sondern bei der vorletzten Bayernwahl. Jetzt hat es Merz ganz klar versucht, er jeden Tag mit Dobrindt das an den Grenzen. Und es funktioniert nicht. Die AfD verliert dadurch nicht. Ganz im Gegenteil. Wir sind die Einzigen, die sich Gedanken gemacht haben, was wir falsch gemacht haben. Wissen wir, was wir falsch gemacht haben? Als sich die PDS mit der WASG zur Linken vereinigte, haben viele bei uns gedacht, jetzt kommt unsere große Stunde in NRW und in Bayern und haben den Osten vernachlässigt.
Genau.
Und in die Lücken ist die AfD eingedrungen.
Aber was ist jetzt, was macht jetzt die Linke? Also wir sind gerade bei 40% AfD in MacPom und in Sachsen-Anhalt sogar noch ein bisschen über 40. Was, gerade weil der Linken ja eine besondere Verantwortung zukommt, ja, das wissen wir ja beide.
Das und heißt, wir müssen wieder...
Was machen sie denn nun? Vor allen Dingen, wenn sie weg sind und Herr Bartsch weg ist und Bodo Ramelow auch weg ist, soll dann Heidi Reicheneck, die mit Osten wenig zu tun hat, das irgendwie alles abgrasen?
das wird schwierig. Also die Jugend erreicht sie natürlich, die erreicht sie auch in Leipzig und in Dresden, aber mit den Älteren wird das schwierig.
Genau.
Ja, wir müssen wieder anfangen, unsere 17 Rentenanträge zu stellen mit namentlicher Abstimmung, 17 namentlicher Abstimmung, was die nervt.
Ja.
Dann geht es auch durch alle Medien. Wir müssen wieder anfangen, uns um die Sorgen der Ostdeutschen zu kümmern, nicht indem wir der AfD Recht geben, ganz im Gegenteil, indem wir das Gegenteil praktizieren etc. Wenn der Höcke sagt, er will alle mit Migrationshintergrund aus Deutschland vertreiben, müssen wir den Leuten sagen, dass dann unser Gesundheitswesen zusammenbricht, unsere Pflege zusammenbricht. Ein Teil der die Hotels können alle schließen, die Restaurants können auch schließen. Wie Spargel schmeckt, wüssten wir auch nicht. Der wird nämlich von den Rumänen gestochen. Ja, da finden wir keine Deutschen, die die schwere Arbeit erledigen. Also das kannst du alles vergessen. So, und das müssen wir argumentativ immer wieder rüberbringen über Social Medien, über andere Medien etc. Und die Anträge. Wir müssen wieder mal zwingend einen richtig dicken ostdeutschen Tagesordnungspunkt zu einer guten Sendezeit haben. Und gerade die Alten gucken sich ja sowas an.
Mhm.
Und wenn dann ihr Herz sagt, Mann, das sind ja doch die Einzelnen, und dann mal sehen, wie die AfD dazu Stellung nimmt. Die tut immer so, was die Leute gar nicht wissen. Das ärgert mich übrigens auch bei den Journalistinnen und Journalisten. Die kommen nur mit dem Thema Migration rein. Keiner fragt die, wieso sie eigentlich gegen Erhöhung des Mindestlohns sind. Weshalb sie jedem Auslandseinsatz der Bundeswehr zugestimmt haben. Sie sind doch so eine Friedenspartei.
Mhm.
Weshalb sie der Aufrüstung zugestimmt hat, das fragt keiner. Sodass immer nur das Bild ist, die sind bei Russland, Ukraine so schnell wie möglich für einen Frieden. Und außerdem wollen sie nicht, dass wir von Flüchtlingen hier überschwemmt werden. Punkt. Das sind die Punkte, weshalb sie gewählt werden. Also zumindest im Osten, im Westen wahrscheinlich mehr wegen des Punktes Migration, weniger wegen Krieg Russland-Ukraine, ist auch egal. Und die Journalisten fragen die anderen Themen nicht ab. Also wenn ich das nächste Mal bei Lanz bin, da ist einer von der AfD, sagt, ich diskutiere heute nicht mit Ihnen über Migration. Ich möchte mal Ihre Steuerpolitik, ich möchte mal Ihre Lohnpolitik, ich möchte mal, wo die Leute dann staunen, was sie da so verkünden, ja? Na schön, ich will mich jetzt nicht aufregen. Hm?
Wir nähern uns langsam dem Ende. Es ist ja nicht so, dass AfDlerInnen nicht eingeladen werden und das nicht gefragt werden. Aber die Antwort ist dann immer, nö, habe ich nicht, mache ich nicht und so. Und immer mit so einer Verneinungsstrategie, dass es schwierig ist für Journalisten, Journalistinnen da überhaupt gegen anzukommen, wenn diese ganze wissenschaftliche Argumentationsbasis wegbricht. Da bist du irgendwann auch am Ende deines Lateins, wie du jetzt mit so einem Rechtsextrem im Fernsehen irgendwie vor Live-Kameras reden sollst. Stellt sich dann die Frage, die diskutieren wir wann anders, ob das überhaupt sinnhaft ist, mit Rechtsextremen zu diskutieren. Zwei Fragen noch.
Nur Wenz sagt immer, wir schränken die Meinungsfreiheit gegenüber der AfD ein. Die hat Redezeiten im Bundestag, davon könnte ich bloß träumen, kann ich sagen. Und in den Ausschüssen quatschen sie auch. Im Fernsehen werden sie auch eingeladen.
Eben.
Regelmäßig. Das Einzige, was ihnen nicht gelingt, ist eine absolute Mehrheit des Bundestages zu finden, die eine Vizepräsidentin oder einen Vizepräsidenten von ihnen wählt und ein Mitglied in den Geheimdienstausschuss. Damit scheitern sie. Damit sind wir auch lange gescheitert. Jetzt sind wir übrigens auch gescheitert mit dem Mitglied im Geheimdienstausschuss. Wir haben schon zwei Frauen aufgestellt. Na, mal sehen, wie es mit unserer dritten Kandidatin aussieht.
Wir haben jetzt einen wilden Ritt gemacht. Rhetorische Stilmittel, populistische Mittel, Sprache, Demokratie, Meinungsfreiheit. Es gab gerade die Mitte-Studie der Friedrich-Ebert-Stiftung. Da sagen 49%, sie vertrauen noch der Demokratie. Also 51% sagen, ich vertraue der Demokratie, so wie sie gerade aufgestellt ist in Deutschland, nicht mehr. Sind die 49% noch viel oder ist das wenig? Ich bin mir unschlüssig.
Nein, es ist in Wirklichkeit wenig. Es gab Zeiten in der Bundesrepublik in den 50er Jahren, da gab es eine Zustimmung von weit über 80%. Davon kannst du heute überhaupt nicht mehr ausgehen. Und die Nichtwählerinnen und Nichtwähler stören die etablierten Parteien nicht, weil die ja nicht über die Zusammensetzung des Bundestages entscheiden. Die Stimmen für kleine Parteien, die sich einziehen, stören sie auch nicht, weil die Sitze werden ja unter uns verteilt.
Mhm.
Verstehen Sie? Da wählt jemand die Tierschutzpartei und dafür kriegt die Union einen Sitz mehr. Das darf man nicht vergessen. Wir den natürlich auch. Also das ist, und das ist ein wirkliches Problem. Ich mache mir große Sorgen. Ich sage immer, 20% sind gar nicht wählen gegangen. 1% wählt absichtlich ungültig. Die wissen, dass das ungültig ist, aber die wollen nicht gültig wählen. 8% wählen immer kleine Parteien, die wissen ganz genau, dass sie nicht einziehen. Weder die bibeltreuen Christen, noch die Tierschutzpartei, noch
Hunter.
Die Die Gesundheitspartei, die finde ich ja gut, die verspricht mir ein Leben von 700 Jahren, aber ehrlich gesagt, das ist mir jetzt zu lange. Schon deshalb konnte ich sie nicht wählen. Ja. Also du kannst mit jedem Unsinn antreten, habe ich nur festgestellt. Aber eins wollen sie zum Ausdruck bringen, dass sie mit den Parteien von der CSU bis einschließlich der Linken nichts anfangen können. Mhm. So, das macht insgesamt 45%, also kommt an die Zahl heran, die sie gesagt haben, aus. Vielleicht sind es jetzt schon mehr, weil das ja zunimmt. Und da leistet die etablierte Politik einen viel zu geringen Beitrag, um dieses Misstrauen abzubauen. Wir müssen ehrlicher werden. Man kann doch einen politischen Beweggrund nennen, selbst wenn er eine Mehrheit noch nicht überzeugt. Das kann ein Jahr später anders aussehen. Ich verstehe nicht, warum Sie da falsche Beweggründe angeben. Also zum Beispiel Merz, erklären Sie mir mal, wirklich im Wahlkampf kein Duddel wird an der Schuldenbremse verändert. Nicht ein Millimeterchen. Und das Erste, was er danach macht, ist dafür zu sorgen, dass der alte Bundestag nochmal zusammengesetzt wird, um die Schuldenbremse extrem zu öffnen. Ich glaube, er hätte nicht weniger Stimmen bekommen, wenn er das vorher gesagt hätte. Wenn er gesagt hätte, ich brauche das für Rüstung, um uns gegen einen möglichen Angriff Russland zu verteidigen, an den ich allerdings nicht glaube, aber es ist ein anderes Thema. Ich will außerdem in die Infrastruktur investieren und dafür öffne ich die Schuldenbremse, für andere Sachen nicht. Ich weiß nicht, warum konnte er das nicht sagen? Und wieder sagt die Bevölkerung, wir wurden belogen. Er hat uns das Gegenteil vorher gesagt und macht dann das Gegenteil vorher. Und dann kommt so die Einstellung, ja, es ist wie immer, wir werden belogen. Und Herr Gysi, wenn Sie jetzt wirklich Kanzler werden, würden Sie das alles umsetzen, was Sie da sagen? Also das färbt ja dann immer auf die gesamte etablierte Politik ab. Das wird unterschätzt. Und wenn wir das nicht verändern, dann rutscht uns das weg. Und wenn eine Mehrheit mit der Demokratie nichts mehr anfangen kann und mit dem Rechtsstaat auch nicht, dann können wir sie auch nicht retten. Das ist der Druck von außen. Stichwort Trump und von innen, Stichwort AfD, zu groß.
Eine letzte Frage, um nämlich authentisch aufzutreten, so wie Sie es ja tun, um Vertrauen bei Wählenden zu schaffen, möglichst noch zu erweitern, braucht man ja im politischen Betrieb selbst Leute, auf die man bauen kann und wo das Gegenteil von Lüge dann Vertrauen ist. Wer ist diejenige Person in Ihrem politischen Umfeld, der Sie 100% vertrauen? Und warum?
Also es gibt meinen besten Freund, einen Anwalt, dem vertraue ich zu 100%.
Aber der ist ja nicht Politiker.
Nee, aber politisch sehr interessiert.
Also es gibt niemanden im politischen Betrieb, dem Sie 100% vertrauen?
Nee, bei Politikern, also zu großes Vertrauen habe ich zu Dietmar Bartsch. Ich hatte zu Lothar Bisky sehr großes Vertrauen. Aber das ist eine Besonderheit. Die hat mir Jürgen Trittin erklärt. Mhm. Der hat gesagt, du konntest in deiner unmittelbaren Umgebung Freunde haben, ich nicht. Weil in meiner unmittelbaren Umgebung waren nur Grüne, die besseren Umweltminister gewesen wären als ich. Immer eine Konkurrenzsituation. Und du hast die Partei übernommen im Dezember 89, als es keinen zweiten Vollidioten auf der Erde gab, der bereit gewesen wäre, diese Partei zu übernehmen. Und deshalb warst du immer unbestritten. Die haben gerungen, ob sie an deine Seite dürfen oder Stellvertreter. Das ist wie in allen Parteien, aber nicht um mich. Und deshalb konntest du dir Freunde in unmittelbarer Umgebung leisten. Aber du musst wissen, das ist eine Ausnahme. Das hat mich beschäftigt. Wissen Sie, es gibt ja die schöne Geschichte, dass die Haushälterin von Karl Marx schwanger wurde und ein Kind zur Welt brachte. Und es wird heute behauptet, obwohl ich glaube, es gibt gar keine biologisch-technische Untersuchung zur Bestätigung, dass Marx der Vater war. Und Friedrich Engels hat geschworen, dass er ein Verhältnis zu ihr hatte. Und sie hat dann auch gesagt, ja, ich hatte 7 Verhältnisse, war auch sehr klug von ihr, denn von ihm bekam sie anständigen Unterhalt. Das hätte es mal Karl Marx vergessen können. Der hatte ja nie Geld. Friedrich Engels hatte ja immer Geld. Und da habe ich lange drüber nachgedacht, wenn das stimmt, ob ich einen Freund habe, für den ich das täte. Also für den ich sagte, ja, ich war's. Weil sonst geht sein ganzes Leben kaputt, ne? Was ich dann dadurch verhindere. Und da habe ich mir überlegt, eins. Ich bitte die Männer, wirklich mal darüber nachzudenken. Haben Sie einen Freund, für den Sie das täten? Sie erkennen die Vaterschaft an. Sie hatten nie was mit der Frau. Ist alles egal. Und alles leugnen, nur um sein Leben sozusagen auf angenehme Art und Weise zu sichern. Und sie stört es ein bisschen. Er kann Ihnen ja heimlich was wiedergeben. Spielt auch nicht die Rolle. Da habe ich mir so überlegt, das ist sehr, sehr selten in der Politik. Ich will nur noch ein Argument zu Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit sagen, was mir wichtig ist. Angriffe darauf, solange es die sozialistischen Länder gab, waren undenkbar. Denn das waren die drei stärksten Argumente gegen die sozialistischen Länder. Nun gibt es sie aber nicht mehr. Und dadurch hat dieses Argument an Gewicht verloren. Und das muss man wissen, wenn man wie ich dafür kämpft, Demokratie, Rechtsstaat und Freiheit unbedingt zu sichern, weil ich kenne zwei verschiedene Systeme und ich möchte nicht, dass wir zu einer autoritären Struktur zurückkehren. Weder links und geschweige denn rechts.
Herr Gysi, vielen Dank.
Bitteschön.
Thank you for listening. Did you enjoy the episode? Follow us on Spotify, Apple Podcasts, or wherever you prefer listening to your favorite podcast shows. Forward Thinkers is a 48 Forward podcast produced in the 48 Forward Studios in Munich.